Wie der Glaube kommt und bleibt, das ist unser Thema heute. Und vielleicht ist das schon etwas, was im Widerspruch steht zu dem, wie wir unser Lebensgefühl so wahrnehmen und wie wir die Dinge wahrnehmen um uns herum. Eigentlich beschreiben wir unsere Wahrnehmung ja so, dass wir sagen, es ist immer ein Kommen und Gehen. Zum Beispiel in der Regierung oder Arbeitsplatzwechsel, da ist Wechselatmosphäre angesagt. Und selbst in ganz wesentlicher Hinsicht, zum Beispiel da, wo es um unsere Beziehungen geht, auch da nehmen wir steigend und zunehmend wahr, es ist ein Kommen und Gehen. Zuerst sagt der Prinz, dass er hin und weg ist und später ist er auf und davon. Er war da, aber er ist nicht mehr da. Und selbst in noch entscheidenderer Hinsicht nehmen wir wahr, dass wir in einer fluiden, in einer wechselhaften Lebensentwicklung sind. Immer mehr Menschen, auch in der jüngeren Generation, entdecken, dass sie ihre Identität in geschlechtlicher Hinsicht nicht mehr so haben wie vor einiger Zeit noch. Und unsere Regierung hat da sogar gesetzlich jetzt nachgebessert aus ihrer Perspektive und ein Selbstbestimmungsgesetz entwickelt. Ein Kommen und Gehen überall. Ich könnte jetzt an vielen, vielen Stellen noch weitermachen. Und auch in Sachen Glauben nehmen wir wahr, dass Menschen, die einmal mit Jesus unterwegs waren, nun auf einmal nicht mehr mit Jesus unterwegs sind. Auch da ein Kommen und Gehen. Vor einigen Jahren gab es eine groß angelegte Studie, die sich vor allen Dingen der jüngeren Generation widmete und wo untersucht wurde, warum es zu dieser Wechselstimmung in Sachen Glauben kommt, warum sich immer mehr Jugendliche verabschieden von dem Glauben an Jesus Christus. Und es wurden verschiedene Ursachen herauskristallisiert, vor allen Dingen wurden aber zwei Faktoren genannt. Einmal wurde die These aufgestellt, dass der Glaube, die Theologie in den herkömmlichen Gemeinden zu konservativ und zu engstirnig sei. Und eine zweite These wurde aufgestellt, dass es innerhalb der Gemeinden zu einer auf Macht und Kontrolle ausgerichtete Führungsriege gab. Und die Empfehlung lautete dann, dass man sich doch einfach progressiver, liberaler in der Theologie entwickeln sollte und dass man in den Gemeinden in der internen Abstimmung nicht mehr so engstirnig sein sollte, sondern mehr Freiräume geben sollte. Wenn wir uns allerdings dann die Menschen näher anschauen, die sich vom Glauben verabschieden, dann stellen wir fest, dass sich diese Menschen nicht nur irgendeiner theologischen Richtung nicht mehr zuordnen, sondern sie steigen ganz aus dem Glauben. Denn es gibt in unserer Landschaft ja nun wirklich Möglichkeiten, sich anders zu organisieren, liberaleren oder progressiveren christlichen Richtungen anzuschließen. Da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, wenn ich nur die Intensität oder die Form meines Glaubens wechseln möchte, dann gibt es Multioptionalität in unserer christlichen Bewegung. Und ich bin der Meinung, dass der Hintergrund dafür, dass immer mehr Menschen sich dann irgendwann doch auf ihrer Lebensreise wieder vom Glauben verabschieden, mehr damit zu tun hat, wie der Glaube einmal in ihr Leben gekommen ist. Also, dass die Wurzel des Glaubens mitentscheidet darüber, wie nachhaltig, wie bleibend, wie dauerhaft, wie kontinuierlich, wie treu dieser Glaube gelebt werden kann. Und in dieser Hinsicht, wenn wir in die Bibel schauen, und ich komme ja vom Bibellesebund, und wir wollen ja immer ermutigen, Gott täglich im Lesen der Bibel und im Gebet zu begegnen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass dort der Glaube immer mit dem Bleibenden in Verbindung gebracht wird. Ganz besonders der Hebräerbrief betont das Bleibende, in der Beziehung zu Gott. Aber es gibt noch einen anderen Autor der biblischen Schriften, das ist der Apostel Johannes. Und der spricht auch sehr häufig und sehr intensiv von dem Bleibenden. Wenn er vom Glauben spricht, dann zitiert er Jesus selbst, aber auch in seiner lehrhaften Äußerung über die christlichen Wahrheiten sagt er es auch selbst. Der Glaube ist etwas Bleibendes. Und ich möchte ein Bibelzitat aus dem ersten Johannesbrief, eine Aussage von diesem Apostel Johannes, heute Morgen in den Mittelpunkt meiner Überlegungen mit euch stellen. Das ist ein Bibelwort aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16. Und da sagt der Apostel Johannes: Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir haben die Liebe Gottes erkannt. Wir haben der Liebe Gottes vertraut oder wir haben ihr geglaubt. Und wir bleiben in der Liebe Gottes. Das ist der Dreischritt, den ich gerne mit euch nachvollziehen möchte. Und das Erste ist, dass Johannes Wert darauf legt, dass er sagt, wir haben die Liebe Gottes erkannt. Der Apostel Johannes ist genauso wenig wie ich gegen Leidenschaft und gegen Euphorie. Ich glaube, das tut unserer Seele gut, wenn der Glaube nicht nur ein nüchternes, theoretisches Erkennen ist, sondern wenn wir wirklich mit Leib und Seele als leibhaftige Menschen Jesus nachfolgen und dass auch etwas von dieser Leidenschaft in unserem Leben erkennbar wird, das ist wichtig und wesentlich. Und dennoch geht es darum, dass wir klare, wahre Erkenntnisse haben von dem, wer Gott ist, wie er ist und dass er uns von ganzem Herzen liebt. Wie erkennen wir die Liebe Gottes in unserem Leben? Nun, es gibt mal so ein Bibelwort, im Psalm 35, glaube ich, steht es, die Erde ist voll von der Güte des Herrn. Und ich glaube, auch an einem solchen Tag kann man etwas wahrnehmen von der Liebe Gottes zu uns. Ich bin gerade durch eine wunderbare Landschaft gefahren und da sieht man wirklich auch das, was im ersten Chorlied heute zum Tragen kam, dass alles blüht und erweckt wird. Die Natur, die Schöpfung ist wunderbar und ich erkenne die Liebe Gottes und seine Güte in meinem Leben an vielen Dingen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier relativ gesund stehen darf. Ich freue mich, dass ich Kraft habe, dass ich noch denken kann, dass meine Sinne noch aufnahmefähig sind. Ich freue mich, dass ich essen kann. Ich esse sehr gerne. Ja? Ich freue mich über so viele Dinge im Leben und genieße sie von ganzem Herzen und erkenne auch daran Gottes Liebe zu mir. Ich erkenne Gottes Liebe auch in der Liebe meiner Frau zu mir, in der Liebe meiner Freunde, meiner Kinder. Ich erlebe so viel Gutes. Alles das sind Liebesbeweise Gottes in meinem Leben. Und dennoch fokussiert die Bibel die Liebe Gottes in einer ganz besonderen Art und Weise. Eine Liebesbeziehung fängt ja in der Regel damit an, dass ein Mensch einem anderen Menschen die Liebe erklärt. Und vielleicht denken jetzt einige von euch daran, wie sie mal die Liebe erklärt bekommen haben oder einem anderen Menschen ihre Liebe anvertraut haben. Vielleicht in einer ganz feierlichen Erklärung oder in einer zärtlich hingeflüsterten Sehnsucht oder mit einer leidenschaftlichen Umarmung oder in einem feurigen Kuss oder du hast ein Gedicht aufgesagt oder ein Lied vorgesungen oder du hast eine wunderbare Choreografie entwickelt, um der Frau deines Lebens oder dem Mann deines Lebens deine Liebe zu erklären. Jeder macht das anders. Manchmal steht das auf einer Autobahnbrücke. Helga, ich liebe dir und ohne du kann ich nicht bin. Dein Anton. Ja? Oder eine Plakatwand. Manche machen das ganz öffentlich und manche machen das ganz intim. unter Ausschluss der Öffentlichkeit, jeder auf seine Weise. Aber als Gott uns seine Liebe erklärt hat, da hat er nicht die Öffentlichkeit gescheut, das sollte jeder mitbekommen. Und als Gott uns seine Liebe erklärt hat, da hing der Himmel nicht voller Geigen, das war keine festliche Stimmung und das war keine romantische Atmosphäre, sondern da hing Jesus, sein Sohn, am Kreuz festgenagelt und er hat sich gequält und er hat gelitten und vor allen Dingen hat er die Einsamkeit der Gottesferne erlebt, weil sich der Vater von ihm abgewandt hat. Da hat Gott uns Menschen seine Liebe erklärt. Und das zieht sich durch die ganze Bibel. Immer wieder wird das daran festgemacht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Daran erkennen wir die Liebe Gottes. Ich habe das in dem Freundesbrief, so ein bisschen Werbung für den Bibellesebund, muss ja auch immer sein. Im aktuellen Freundesbrief, den ich auch mitgebracht habe, habe ich es so ausgedrückt. Gott kann dich gut leiden. Und darum hat Jesus dein Leid getragen. Denn wir erklären uns ja auch oft genug in unserem Leben die Liebe dadurch, dass wir das Erleiden für einen anderen auf uns nehmen. Und so hat Gott dein und mein Leid in Christus auf sich genommen und uns seine Liebe erklärt. Und indem ich die Notwendigkeit für diesen Versöhnungstod von Christus am Kreuz erkenne, erkenne ich die Liebe Gottes in meinem Leben. In diesem Kapitel 4, aus dem ich hier dieses Wort herausgenommen habe, erklärt Johannes das nochmal. Er sagt in Vers 9 und Vers 10, darin ist die Liebe Gottes zu uns erkennbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern er hat uns geliebt und seinen Sohn gesandt als Sühnopfer für unsere Sünden. Das ist die Liebeserklärung Gottes an dich und auch an mich. In unserer Gesellschaft gibt es ja viele Definitionen für Liebe. Gottes oder die christliche Definition für Liebe ist, Gott ist Liebe. Und das ist nicht umkehrbar, nicht jede Art von Liebe ist göttlich. Alles das, was du und was ich mir unter Liebe vorstelle, das entspricht nicht unbedingt immer Gott. Aber Gott erklärt uns, was Liebe ist und worin er uns seine Liebe ausdrückt. Er drückt seine Liebe zu mir nicht darin aus, dass ich immer gesund bin. Er drückt seine Liebe zu mir nicht darin aus, dass ich finanziell immer voll versorgt bin. Er drückt seine Liebe zu mir nicht dadurch aus, dass ich immer ein gutes Image in der Öffentlichkeit hätte. Nein, Gott erklärt seine Liebe zu mir und zu dir vornehmlich und in erster Hinsicht darin, dass er Christus für dich und für mich hergegeben hat. Und die Frage an mich heute Morgen, die ich auch an dich weitergebe, ist, würde ich mich damit zufrieden geben? Wenn alle anderen Kriterien in meinem Leben nicht mehr optimal sind, wenn mir vielleicht alles Mögliche genommen wird, würde ich dann immer noch daran festhalten, dass Gott mich liebt? Wenn das der Fall ist, dann glaube ich, kann man sagen, ja, ich habe etwas von der Liebe Gottes erkannt in meinem Leben. Und daraus ergibt sich dann das Zweite. Johannes sagt, wir haben die Liebe Gottes erkannt und wir haben ihr vertraut oder wir glauben auch an diese Liebe Gottes. Die Liebe Gottes zu erkennen genügt nicht, sondern Johannes sagt, nur Wissen reicht nicht, es muss zu einem Vertrauensschritt kommen. So ist es ja auch Ich habe vorhin von den zwischenmenschlichen Liebesbeziehungen geredet. So ist es ja auch, wenn einer eine Liebe einem Menschen erklärt, dann muss man auf diese Liebeserklärung in irgendeiner Weise reagieren. Und wünschenswert wäre, dass man sich dieser mir erklärten Liebe anvertraut, dass man darauf sich einlässt und diesem Menschen traut. Und dann kommt es zu einer Trauung, also bei einer zwischengeschlechtlichen Beziehung, ein Mann und eine Frau, wenn die beiden sich ihre Liebe erklärt haben und einander vertrauen, dann kommt es zu einer Trauung. Dann feiern wir Hochzeit. Wir vertrauen einander. Wir vertrauen, dass die Liebe des anderen echt ist. Und in diesem Sinne geht es jetzt um die Frage, ob ich Gottes Liebe zu mir für glaubwürdig halte und ob ich dieser Liebe Gottes für mein ganzes Leben traue. Diese Vertrauenserklärung, die wünscht sich Gott von dir und mir. Ich mache das manchmal im biblischen Unterricht. Ich war früher als Pastor tätig in verschiedenen Großstädten in Deutschland und habe ich das im biblischen Unterricht manchmal deutlich gemacht, indem ich einen Stuhl genommen habe und im Unterrichtsraum hingestellt habe und gesagt habe, der erste Schritt besteht darin, dass man erkennt, das ist ein Stuhl. Der dient dazu, dass ich sitzen kann. Das ist schon mal ein Fortschritt. Ich habe etwas erkannt. Der zweite Schritt wäre, dass ich sage, dieser Stuhl, zum Beispiel einer dieser Stühle hier im Raum, der hält mich aus. Meine circa, ich will nicht zu viel verraten, 100 Kilo. Ja, die würde dieser Stuhl aushalten, wenn ich mich setzen würde. Der dritte Schritt ist, dass ich mich setze. Dass ich mich hinsetze, dass ich die Erkenntnis, die ich gewonnen habe, das Zutrauen zu diesem Möbelstück umsetze und handle und mich auf diesen Stuhl begebe und dann vielleicht mal, das könnt ihr gerne auch gerade mal machen, die Füße hebe und merke, dieser Stuhl trägt mich tatsächlich. Um diesen Vertrauensschritt in unserem Leben geht es, auch im Blick auf die Liebe Gottes, die wir in Christus erkannt haben. Vertrauen bedeutet, ich lasse mich fallen in Gottes Arme. Ich verlasse mich selbst und vertraue auf Gott und seine Liebe zu mir. Ich sehe meine Identität in dieser Liebe Gottes zu mir in Christus. So hat es Johannes, den ich ja hier zitiert habe, Johannes der Apostel, selber in seinem Leben entdeckt und auch zum Ausdruck gebracht. In dem Johannesevangelium, da nennt er sich selbst ja nicht mit Namen, sondern er umschreibt sich, und zwar mit den Worten, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und wenn er sich so bezeichnet hat, dann wollte er keine Exklusivität für sich in Anspruch nehmen, im Sinne von, mich liebt Jesus besonders vor den anderen. Nein, er brachte meiner Meinung nach damit zum Ausdruck, dass das Wichtigste, was über ihn gesagt werden kann, darin besteht, Jesus liebt mich, Gott liebt mich. Und dem schließe ich mich gerne an. Das Wichtigste, was über mich, den Andreas Klotz, gesagt werden kann, ist eigentlich, dass Gott mich liebt. Denn alles andere ist wertvoll in meinem Leben. Alles andere an Merkmalen, Persönlichkeitsmerkmalen, Eigenschaften, alles andere ist wichtig und wertvoll für mich, aber alles andere vergeht. Die Oberflächenspannung deines Körpers, deine Muskelkraft, deine Schönheit, selbst das, was zwischen deinen beiden Ohren gerade passiert, dein Nachdenken, deine Geisteskraft, deine Ehre in dieser Gesellschaft, alle deine materiellen Werte, alles das vergeht. Das Wichtigste, deine tiefste Identität besteht eigentlich darin, wie deine Beziehung zu Gott aussieht und wohl dir, glücklich zu preisen bist du, wenn du ein Mensch bist, der sagen kann, ich bin von Gott geliebt. In dieser Gewissheit bin ich unterwegs. Also, die Liebe Gottes erkennen und ihr wirklich und ganz und gar vertrauen. Stehst du noch oder sitzt du schon? Hast du nur erkannt oder hast du auch vertraut? Darf ich das auch heute Morgen an euch, an dich weitergeben als Frage Gottes in dein Leben, in dein Herz hinein? Und jetzt kommt der dritte Schritt. Wir haben die Liebe Gottes erkannt, wir haben ihr vertraut und jetzt geht es ums Bleiben. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Liebe beinhaltet ja eigentlich immer die Bereitschaft zur Verbindlichkeit. Das macht die Liebe zwischen Mann und Frau, das macht ja eine Ehe zu einem riesengroßen Abenteuer. Man bindet sich für ein ganzes Leben aneinander, obwohl man gar nicht weiß, wie der andere sich entwickelt. Welche Eigenschaften der noch so auf Lager hat. Was hinter der nächsten Kurve mit diesem Menschen passiert. Und trotzdem sagt man, ich möchte dich lieben und möchte so lange bei dir sein, bis Gott uns voneinander durch das Ende unseres Lebens trennt. Wer an die Liebe Gottes zu glauben beginnt, beginnt damit auch eine lebenslange, eine bleibende, eine dauerhafte Beziehung. Und das bedeutet nicht, dass diese Reise mit Jesus frei wäre von Herausforderungen, die uns ganz und gar herausfordern, die uns auch stressen können. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir da, wo wir zum Glauben motivieren und wo wir Menschen zu Jesus einladen, dass wir das auch nicht verheimlichen, sondern dass wir den Menschen sehr klar sagen, was zu einem Leben mit Jesus gehört. Denn sonst sind sie irgendwann, ja, am Anfang sind sie auf Wolke 7 und hinterher fallen sie aus allen Wolken im sprichwörtlichen Sinne. Und dann kommt es zu diesem Scheitern im Glauben. Nein, zum Glauben gehören eben auch Kämpfe. Zum Glauben gehört auch Verzicht. Zum Glauben gehört auch die Nachfolge im Alltag. Und das kann sehr schwierig sein. Das ist auch verbunden mit Zweifel. Das ist verbunden mit Arbeit. Und da muss ich im Blick auf mein eigenes Leben sagen, wie wechselhaft und sprunghaft war oft mein Leben mit Jesus. Mein Leben mit Jesus war eben nicht diese kontinuierlich aufsteigende Karriere in geistlicher Hinsicht, sondern mein Leben mit Jesus war leider oft eine Fieberkurve mit vielen Ups, aber leider auch mit vielen Downs. Und das, was entscheidend war, war, dass Jesus mir die Treue gehalten hat und dass Jesus bei mir geblieben ist. Und dennoch gibt es für dich und mich eben auch die Verantwortung und die Aufgabenstellung, dass wir nicht nur die Liebe erkennen, dass wir uns ihr nicht nur anvertrauen, sondern dass wir auch in der Liebe bleiben. Und das, was diesem Bleiben entgegensteht, das können unterschiedliche Dinge sein. Manche Christinnen und Christen haben Sorge davor, dass Verfolgung ihrem Glauben eine Delle oder sogar ein Ende setzen könnten, weil das Bedrohungspotenzial, das ihnen entgegensteht, so groß ist, dass sie Angst um ihr Leben, Angst um ihre Ehre, Angst um ihre Gesundheit oder was auch immer haben und dass dann der Glaube schrumpft und klein wird und versickert und versiegt. Das ist aber vielleicht gar nicht unsere große Gefahr hier im fetten Westen, sondern bei uns ist vielleicht mehr die Gefahr der Versuchung gegeben, dass viele andere Dinge in unserem Leben so attraktiv werden, so begehrenswert werden, so wichtig für mich werden, dass die Bedeutung von Jesus sich in meinem Leben leider relativiert und immer kleiner wird und irgendwann auch versickert und versiegt. Und manchmal können wir mitten in einer sehr großen, frommen Routine unterwegs sein. Da kann alles funktionieren. Ich nehme an jedem Gemeindeprogramm teil, bin Teil einer großen religiösen Maschinerie und dennoch bin ich nicht mehr mit meiner Seele, mit meinem innersten Menschen beteiligt. Also ich vernachlässige eigentlich meine Liebe zu Jesus und seine Liebe zu mir. Ich habe mal etwas gelesen bei Paul Humburg. Paul Humburg war Präses der Bekennenden Kirche im Dritten Reich, ein sehr mutiger Mann, der sehr viel gepredigt hat, der auch sehr viel geschrieben hat. Und ich habe mal etwas gelesen, wo er einen Mann beschreibt, der seinen Schreibtisch aufräumt, ein alter Mann, noch älter als ich, stellt euch das mal vor, und der räumt seinen Schreibtisch auf und findet auf einmal seinen CVJM-Ausweis. Und dann sieht er seinen CVJM-Ausweis und erinnert sich an seine Jugendjahre, wo er mit einer großen Leidenschaft und großem Bekennermut mit Jesus unterwegs war. Und Paul Humburg beschreibt diese Szene ungefähr mit diesen Worten. Er sagt, der Mann stellt auf einmal fest, dass der Glaube an Christus so sacht weggegangen ist, sich so sacht aus seinem Leben entfernt hat, dass er gar nicht mitbekommen hat, dass er und Jesus keine Einheit mehr darstellen. Und ich glaube, dass diese Gefahr für jeden von uns mitten in einer frommen Blase immer noch besteht. Und dass deswegen auch für uns diese Ermahnung der Heiligen Schrift, die Ermahnung von Gottes Wort besteht, ja, die Liebe Gottes erkennen und feiern, die Liebe Gottes glauben und ihr vertrauen, aber bitteschön auch in der Liebe Gottes bleiben, diese Liebe Gottes bewahren. In dem Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel, Kapitel 2, dort nachzulesen, Jesus wendet sich an die Gemeinde in Ephesus und lobt sie über alle Maßen. Er hat nur eine Sache, die er ihr vorhält. Er sagt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Bei dir ist alles in Ordnung, aber die erste Liebe, die fehlt mir. Was ist gemeint mit der ersten Liebe? Ich glaube nicht, dass die Liebe von uns zu Jesus damit gemeint ist, sondern ich glaube, dass gemeint ist, dass es dieser Gemeinde fehlte, dass sie die Erkenntnis der Liebe Gottes zu ihnen in Christus nicht mehr im Bewusstsein hatte. Und das ist eigentlich auch meine Ermutigung, mein Wunsch, meine Einladung, mein Angebot, meine Sehnsucht für diesen Morgen, für jeden von uns, dass wir wieder mit dem anfangen, womit Gott nie aufgehört hat. Mit seiner Liebe zu uns, dass wir dieser Liebe Gottes in Christus glauben, dass wir sie neu erkennen, dass wir ihr vertrauen und dass wir neu entscheiden, in ihr zu bleiben.